Leben im Angesicht des Todes, das tun wir alle die ganze Zeit. Von Anfang an ist der Tod um uns herum. Und für mich war es einmal unvorstellbar, dass meine Großmutter und meine Tante, meine Großtante, dass die mal sterben könnten. Ich erinnere mich, da waren wir zusammen und ich hatte so ein Aquarium und habe dann so erzählt und wir haben darüber gesprochen, was für Fische das sind und. Und dann sagt meine Großmutter, naja, ich weiß nicht, wie lange ich noch da sein werde. Und meine Tante, ja, das ist so. Die waren damals, meine Großmutter nicht ganz 70 und meine Tante etwas über 70. Und ich konnte mir nicht vorstellen, die nicht mehr da sein, das gibt's doch nicht. Und ein Jahr später sind sie beide verstorben. Das gab's doch. Und so ist es, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das einmal sein wird. Leben angesichts des Todes. Sartre wollte nie einen Leichenwagen an seinem Haus vorbeifahren lassen, weil er nicht mit dem Tod konfrontiert werden wollte. Er wollte das Leben. Wir als Christen haben dagegen eine Hoffnung. Wir stehen nicht alleine. Und als ich in Nürnberg im Seniorenzentrum war, da musste ich sehr viele Beerdigungen halten. Und da wurde es mir deutlich, einmal wie vergänglich das Leben ist natürlich und wie nahe der Tod ist, Unfalltod, andere Sachen. Und doch, was für eine Hoffnung wir haben. Angesichts des Todes leben wir. Wir kümmern uns nicht danach, was jetzt vergangen ist, sondern wir sind dem Leben geöffnet. Warum? Weil wir einen Herrn haben. Weil wir einen Gott haben, der lebt, der Schöpfer Himmels und der Erden ist. Als ich heute Morgen hierher fuhr, da wurde es mir deutlich, es ist etwas Großes, ich kann es gar nicht fassen, dass ich Kind des Schöpfers von Himmel und Erde bin. Wer bin ich? Wer sind wir? Und doch, wir sind's. Wir haben diese Zusage, ich bin bei dir. Ich stehe zu dir. Und ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und so hat's auch ein Mose erlebt. Mose, der Mann Gottes, so wie er bezeichnet wird, und er hat uns diesen Psalm 90 gegeben. Wahrscheinlich am Ende seines Lebens hat er ihn gedichtet. Mose, heißt es hier, ein Gebet von Mose, des Mannes Gottes. Vier Lieder oder Gebete sind uns überliefert von Mose. Eins davon, dieser Psalm 90. Ein Gebet des Mose, und schon wird es definiert, ein Mann Gottes oder Gottesmann. Und hier beginnt dieser Psalm also, Mose, mit einem Bekenntnis. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Im Anfang, wie auch am Ende des Psalms, wird Gott hier hebräisch Adonai genannt. Nämlich Herrscher in Majestät und Machtfülle. Gott wurde ja im Alten Testament mit verschiedenen Namen benannt. Und hier ist diese, wo Mose zum Ausdruck bringt, Herr Adonai, du bist der Herrscher. Und du bist der Herrscher über alle Welt, du hast die Welt geschaffen und du bist auch meine Zuflucht. Unsere Zuflucht, für und für, immer. Oder wörtlich ausgedrückt, von Geschlecht zu Geschlecht. Der alternde Mose konnte von Ägypten an durch die Zeit des Nomadenseins in der Steppe bis zu Kanaans Grenzen solch einen Rückblick tun. Er sah Generationen kommen und gehen. Er hat das alles überlebt. Und nun Adonai, dann bringt das zum Ausdruck, was Gottes Majestät ist, nämlich ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, wird also von Zeitalter zu Zeitalter, jenseits der Schöpfung. Er ist mehr als unsere Schöpfung und wir können gar nicht mehr denken als unsere Schöpfung, weil das haben wir vor Augen, das können wir in der Wissenschaft erkunden und die Zusammenhänge können wir erkunden. Aber wer hat es gebastelt? Wer hat es geschaffen? Unser Gott, zu dem wir beten, zu dem wir Vater im Himmel sagen. Was für ein Vorrecht haben wir? Und dieses Vorrecht, das ist stärker und größer als das andere angesichts des Todes, wo wir die Vergänglichkeit erleben. Und der alternde Mensch, der erlebt es jeden Morgen, wenn er aufsteht. Da tut's halt weh irgendwo. Und einer hat mal gesagt, wenn ich morgens aufwache und mir tut nichts mehr weh, dann bin ich im Himmel. Ja. Wir erleben unser Menschsein, aber du bist meine Zuflucht. Du bist bei mir. Du gehst mit mir durch dick und durch dünn, durch Höhen und durch Tiefen. Das hat der Mose erlebt. Das hat Mose erlebt, der zunächst einmal in der Pracht des Königshauses aufgewachsen ist. Der studiert hat, der Weltphilosophie und Weltlenkung und Regierung studiert hat. Er hat bei den gescheitesten Leuten der damaligen Welt, ist er in der Schule gewesen. Und dann Aufstieg und dann hat er den Mann umgebracht, den Ägypter. Aus Ärger darüber, wie der mit seinem Volk umgeht. Und dann musste er fliehen, Hals über Kopf. Und dann war er 40 Jahre in der Wüste. Das war auch nicht etwas, ein Schleckhafen, wie man so auf Schwäbisch sagt. Mose. Und da hat er dann erlebt, wie er dann seine Frau kennengelernt hat. Wie Gott ihn geführt hat. Und dann dachte er, so wird's bleiben. Und mit 80 kommt dieser Gott auf ihn zu und sagt, dich will ich jetzt haben, jetzt sollst du mein Volk rausführen. Das, was du vor 40 Jahren in Eigenregie versucht hast, das will ich jetzt neu mit dir tun. Mose hat sich geweigert, das wissen wir ja, und hat sich geziert. Und ich kann nicht reden und alles das. Und Gott hat gesagt, naja gut, dann schicke ich dir den Aaron dazu. Das machen wir schon miteinander. Und so sagt er auch zu uns, das wollen wir miteinander machen, dein Leben. Ich will mit dir gehen in diesem Leben. Ich will dich schützen. Ich will dir nicht die Steine ersparen. Ich will dir auch nicht, dass du dich manchmal wundscheuerst. Das erspare ich dir alles nicht. Aber ich bin dabei. Und du kannst meine Hand fassen. Ich denke, als ich in Bayreuth war, bin ich öfters nach Nürnberg gefahren. Und da ist ein Tunnel, ein langer Tunnel dazwischen, oder immer wieder so verschiedene Tunnels. Und da ist auch ein Vater mit seinem Sohn diese Strecke gefahren. Und dann ist dummerweise das Licht ausgegangen, als er im Tunnel war. Und was sagt der kleine Sohn? Papa, bist du noch da? Und hat rüber gelangt. Und er sagt, ja, ja, ich bin da. Und dann war der Tunnel zu Ende und sie fuhren raus und da war alles wieder fröhlich. Und dann geht der nächste Tunnel und das Licht war noch nicht wieder an, war also wieder finster. Papa, bist du wieder da? Bist du da? Ich bin da. So ist Gott. Dort, wo wir in der Finsternis sind, wo wir sagen, wo ist denn Gott? Da ist er da und sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Ehe denn die Berge und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Gegenüber dem einen, der vor Ewigkeiten war, was wir gar nicht begreifen können, steht der vergehende Mensch. hier, aus Staub wurde Adam geschaffen, zu Staub soll er wieder werden. Hier ist wörtlich statt Staub Zermalmtes genannt im Hebräischen. Sein ganzes Leben schrumpft zu Staub zusammen. Und wenn der Schöpfer ruft, kommt zurück, so ist die Rückkehr zum Staub gemeint. Und es ist immer ein etwas schwieriger Augenblick für mich, am Grab zu stehen und dann Erde zu Erde, Staub dem Staube zu sagen. Aber indem Gott eine Generation abruft, ruft er die nächste ins Dasein. Der Theologe Delitzsch hat es einmal so ausgedrückt: Gott macht Menschen sterben, ohne sie aussterben zu lassen. Deshalb ist ja auch immer wieder das Bestreben, dass unsere Jungen, denen soll es besser gehen. Die sollen das besser machen wie wir. Denen soll es gut gehen. Die sollen eine bessere Ausbildung haben wie ich. Da soll es aufwärts gehen. Gott macht Menschen sterben, ohne aussterben zu lassen. Und trotzdem haben wir diese Hoffnung, dass wenn wir bei ihm sind, und da denken wir jetzt auch an die Vergangenheit zurück, an unsere Verstorbenen, wir werden sie einmal wiedersehen. Da bin ich fest davon überzeugt. Für mich ist mein Vater, der mit 60 Jahren gestorben ist, am Krebs. Es hat uns schon hart getroffen. Aber ich suche den nicht im Grab. Ich suche den bei meinem Herrn. Ich weiß, Jesus hat die Wohnungen zubereitet. Für mich, aber auch für meinen Vater schon längst. Und da suche ich ihn. Und wenn ich mit ihm reden könnte, das würde ich jetzt auch gern tun, aber das kann ich ja nicht. Aber wenn ich es könnte, könnte ich dann sagen, ja, komm doch wieder zurück, da können wir miteinander reden. Dann würde er wahrscheinlich sagen, na, komm du lieber zu mir, da ist es besser. Also wir gehen einer Zukunft entgegen, die das Licht, die hell ist, die nicht dunkel ist. Ich brauche keine Angst haben, sicherlich vom Sterben, über den Vorgang des Loslassens. Das ist nicht immer schön. Aber das Ziel ist ein anderes, nämlich mit Jesus zusammen sein und mit ihm reden dürfen. Mit ihm auch über Dinge reden können, wie war denn das damals bei der Schöpfung? Würde mich doch schon interessieren. Und dann würde er mir sagen, und ich würde sagen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und es geht darum, mit diesem Herrn zu leben. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Im Lichte von Gottes Ewigkeit ist ein Menschenleben lächerlich kurz. Selbst ein Jahrtausend, das können wir eigentlich gar nicht überblicken. Was war vor 1000 Jahren hier in Deutschland? Können wir das überhaupt wirklich ermessen, was da alles passiert ist? Und das für Gott? Wie ein Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Diese Nachtwache ist ein Zeitabschnitt von 4 Stunden. Im Alten Testament werden 3 Wachen genannt, nämlich von 18 bis 22 Uhr, von 22 Uhr bis 2 und von 2 bis 6. 4 Stunden. So kurz für Gott, wie eine Nachtwache, 1000 Jahre. Ja, erst 2 Tage vergangen, als Jesus über diese Erde ging. Für Gott, für uns wahnsinnig viel. Können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Du lässt sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. Luther übersetzt hier: Du reißest sie dahin. Im Todesschlaf schwindet ein Geschlecht und das Neue sprost gleich dem neuen Tag, der die Nacht ablöst, am Morgen empor. Das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Aber auch das neu aufblühende Geschlecht geht seinem Abend entgegen. Als junger Mensch kann man sich das gar nicht vorstellen. Da habe ich mir immer gesagt, oh, die alte Leute. Und ja, jetzt bin ich selber einer von denen. Und das komme ich mir gar nicht so vor. Aber so ist das. Der Mensch sieht, kann sich gar nicht vorstellen, dass man auch älter wird und auch gebrechlicher wird. Das muss man hinnehmen. Aber eigentlich möchte man so sein, wie man in dem, ja, in den guten Jahren war. Alles möglich war. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Es ist eine Gnade Gottes, wenn ich mich im Lichte Gottes sehen kann. Und dann sehe ich, wie ich möchte mal so sagen, durchlöchert bin wie ein Schweizer Käse. Von all dem Schuld, von Schuld, von gut gemeint und doch nicht gut geworden, von all den Dingen, wo ich merke, da bist du einfach zu kurz gewesen, hättest du doch, solltest du doch und so weiter. Und es war halt nicht. Und dann auch die vielen Dinge, die ich gar nicht erkannt habe, die mich schuldig gemacht haben. Wie oft ist mir jemand auf die Zehen getreten, hat es gar nicht so gemeint. Hat mir eins vor Schienbein gegeben, hat es gar nicht gemerkt. Und hat auch keine Schuldgefühle. Und umgedreht, ich vielleicht auch. Und trotzdem habe ich den anderen verletzt. Schuld. Und wenn ich das erkenne, dann brauche ich jemand, der diese Schuld wegräumt. Und das ist Evangelium, frohe Botschaft. Deine Schuld ist dir vergeben. Das dreht sich im Christentum die ganze Zeit. Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Und das darf ich annehmen, jeden Tag wieder neu. Und sagen, Herr, du kennst mich durch und durch, besser wie ich mich selber. Und du weißt, wie ich es meine. Aber Herr, du kennst auch meine dunklen Seiten. Herr, aber dafür bist du gestorben. Dafür bist du gestorben. Und du lebst. Und du vertrittst mich auch vor dem ewigen Herrn. Vor Gott, dem Schöpfer, Himmels und der Erden. Und deshalb darf ich getrost nach vorne gehen, nach vorne schauen und auch dem Gericht entgegensehen. Locker und leicht. Warum? Weil es ja schon passiert ist auf dem Kreuz, auf Golgatha. Weil das Gericht über mich schon am Golgatha erledigt worden ist. Und wo Gott sagt, geh ein zu deines Herrn Freuden. Nicht, weil du so ein besonders guter Mensch warst. Nicht, weil du das und das getan hast, weil du geleistet hast und so weiter. Sondern, weil ich deine Schuld genommen habe, von dir weggenommen habe. Weil du es mir angeboten hast. Und das ist auch wichtig. Schuld bekennen, zu dem stehen, was ich getan habe und was ich bin, gedacht habe. Und dann lebt sich's leicht. Ich kann leicht leben und sagen, ja, du hast es getan. Und die Missetaten, die dann vor mir stehen, die darf ich abgeben und sagen, ja. Und manchmal, wenn man so schlaflose Nächte hat, da kommen einem doch manchmal so die ein oder anderen Gedanken. Hätte. Und das war auch nicht perfekt. Und so weiter. Ich darf mich an ihn wenden. Und unter Umständen dann auch um die Kraft bitten, diese Dinge in Ordnung zu bringen, wenn sie noch in Ordnung zu bringen sind. Unsere Tage fahren dahin durch deinen Zorn, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Tod ist der Sünde Sold. Gottes Zorn ist die Antwort auf unsere Verschuldungen. Wo Gott sein heiliges Antlitz hinwendet, damit seine Herrlichkeit aufleuchten lässt, da trifft das Licht des Lebens diejenigen, die begnadigt sind. Die wissen, die etwas davon wissen, Jesus Christus ist für mich gestorben. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und heute würden wir sagen, ha, 90 ist auch öfters drin und 100 auch. Aber ich habe mit einer 100-Jährigen gesprochen und dann sagte ich, wie fühlt es sich denn so an jetzt mit 100? Ach, das ist schnell vergangen. Ja, wenn man da steht, dann denken Sie ja auch an die Vergangenheit. Wie schnell ist das vorbei? Der Urlaub. Da freut man sich drauf auf den Urlaub und hat gespart und war wunderschön. Und dann 14 Tage, 3 Wochen, vorbei. War doch schön, aber vorbei. Ja, der nächste Urlaub kommt bestimmt. Und es geht darum, dass wir merken, wie vergänglich es ist, die Dinge. Und dann auch denn die Einschätzung der Wertigkeit der Dinge meines Lebens. Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Was hat Priorität 1 und was hat weniger Priorität? Heute Morgen ist mir das so in den Sinn gekommen. Da ist so, meine Frau macht's Müsli und meine Mutter macht's ich. Und ich bin ja heute früh derjenige gewesen, der früher aufgestanden ist. Und dann dachte ich, nein, ich muss ja noch ein bisschen meine Sache anschauen und so. Ach, da machst du geschwind ein paar Brötchen und das geht schneller. Und dann kam er in den Sinn, deine Frau wird sich aber freuen, wenn du das Müsli machen tätst. Und dann ging der Kampf los. Was mache ich jetzt? Und dann kam er dann so der Pharisäer in den Sinn, der barmherzige Samariter, das kam mir da in den Sinn und dachte ich, Mensch, nee, das Müsli machen ist heute dran. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben im Inneren und ich habe dann das Müsli gemacht und war dann ganz fröhlich dabei. Und hinterher hat meine Frau gesagt, ach du, danke schön, dass du mir das Müsli gemacht hast. Es sind so kleine Dinge des Lebens, aber sie sind symptomatisch. Wo ich Entscheidungen treffe, was hat Priorität 1 und was hat Priorität 2? Die Dinge sind ja sonst immer alle wichtig. Aber was ist wichtiger? Und es ist wichtiger, ins Zusammenleben zu investieren, als in die eigene Bequemlichkeit und ins eigene. Es geht darum, und das ist, was auch Gott tut. Das macht er uns vor, hat uns vorgemacht. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor deinem Grimm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Damit wir die Prioritäten unseres Lebens richtig setzen. Was ist wichtig und was ist weniger wichtig? Was ist jetzt dran und was kann auch später mal erledigt werden? Und da ist immer die Frage, was sind die Maßstäbe? Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Oder wie Jesus sagt, ihr bleibt in meiner Liebe, wenn ihr tut, was ich euch gesagt habe. Um das geht es. Das ist Leben im Angesicht des Todes. Aber der Schwerpunkt steht auf Leben. Ich lebe im Angesicht des Todes. Aber es ist etwas, wo ich keine Angst davor habe, wo ich keine Sorge habe, wo ich sage, mein Herr hat es geregelt und hat es durchgeführt. Ich wünsche mir, ich wünsche es Ihnen immer wieder neu, dass wir die Prioritäten richtig setzen und im Angesicht Gottes unser Leben gestalten. Amen.